Herzlich willkommen heute wieder bei unserem Podcast mit Brief und Siegel, heute mit Nicole.
Und Max.
Nicole, ich habe heute endlich mal die Ehre, mit dir zusammen zu moderieren. Das freut mich richtig.
Ja, ich freue mich
und
auch.
Und ich finde, wir haben gerade für heute, wir beide haben so ein richtig spannendes Thema, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Bürger bewegt. Sagt dir denn Stadtplanung und Stadtentwicklung was?
Nicht so wirklich.
Nicht so wirklich, nee. Aber dafür haben wir heute einen richtig guten Gast dabei. Ich hätte gesagt, den stellen wir auch gleich vor, aber erstmal lass uns das Intro abspielen. Und da sind wir wieder. Ja, Nicole, wir haben ja heute Stadtplanung und Stadtentwicklung. Kannst du vielleicht so ein bisschen was dazu sagen oder was vorstellen?
Ja, also wir reden heute über die Stadtplanung und Stadtentwicklung. Und dabei geht es darum, wie eine Stadt wächst, sich verändert und für die Zukunft vorbereitet wird. Die Stadt plant zum Beispiel neue Wohnungen, Straßen, Parks oder Schulen. Gleichzeitig wird geschaut, wie bestehende Stadtteile verbessert werden können. Stadtplanung und Stadtentwicklung hängen wirklich eng zusammen. Planung legt fest, was gebaut oder verändert werden soll. Entwicklung beschreibt, wie sich die Stadt über die Zeit wirklich verändert. Beides passt oft über viele Jahre hinweg. Viele Menschen und Fachleute arbeiten daran. Sie überlegen, was die Stadt braucht und wie unterschiedliche Interessen zusammenpassen. Auch die Bürgerinnen und Bürger können ihre Meinung einbringen und an der Entwicklung teilnehmen. Wichtige Themen sind zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum, gute Verkehrsverbindungen und genug Grünflächen. Auch Umwelt und Klima spielen eine große Rolle. Die Stadt soll nachhaltig wachsen und für alle lebenswert bleiben. So entsteht Schritt für Schritt eine Stadt, die sich an neue Herausforderungen anpasst. Stadtplanung und Stadtentwicklung helfen dabei, sich mit Menschen heute und in Zukunft in der Stadt wohlzufühlen.
Ja, sehr schön. Das, finde ich, macht einen guten Einstieg. Und ich finde, diesen Einstieg, den nutzen wir gleich mal und begrüßen unseren Gast. Und ich glaube, unser Gast, der darf sich selbstständig vorstellen.
Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Mein Name ist Ken Gericke. Ich leite den Fachbereich Stadtplanung und Vermessung in der Landeshauptstadt Magdeburg seit 2024, also jetzt schon fast gut 2 Jahre mittlerweile. Ich habe Stadt- und Regionalplanung studiert an der Technischen Universität Berlin und in Neuseeland. Ich bin jetzt seit 14 Jahren im öffentlichen Dienst, habe beim Bund auch schon gearbeitet, im Bundesdigitalministerium, habe da das Thema Digitalisierung im Bauwesen betreut, war viele Jahre im Land Brandenburg tätig, habe da Städtebaurecht gemacht. Und habe aber auch vorher schon in der Privatwirtschaft gearbeitet. Ich war in einem Architekturbüro in Shanghai, durfte Stadtplanung aus einem ganz anderen Blickwinkel mal kennenlernen. Und in der Forschungsförderung war ich auch als studentischer Mitarbeiter.
Das klingt wahnsinnig interessant alles. Ich glaube, wir haben den richtigen Gast heute für uns ausgesucht. Ich wusste, dass sie viel Vorderstadt schon gemacht haben. So viel wusste ich nicht.
Ich auch nicht.
Das hat mich jetzt ganz kurz überrascht. Ich würde fast behaupten, wenn wir dazu Fragen stellen, dann kriegen wir alleine einen Podcast voll. Aber wenn wir zum Thema Fragen kommen, dann würde ich gerne unsere typischen 5 Fragen an Sie stellen und einfach mal schauen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie so ein bisschen kennenlernen. Und die typischste Frage, die wir immer haben, Kaffee oder Tee?
Ganz eindeutig Tee. Am liebsten grün.
Grüntee, oh, sogar. Okay. Also auch nicht Früchte oder schwarzer Tee oder so.
Grüner Tee ist mein Elixier.
Okay. Dann die 2. Frage. Grünflächen oder Wohnraum?
Grüner Wohnraum.
Also schon Grünflächen wichtig, Wohnraum aber auch. Also eher so eine 50-50-Antwort.
Genau.
Finde ich gut. Dann, ganz wichtig, Auto oder Fahrrad?
Also für meine Figur definitiv Fahrrad. Ab und zu muss ich aber auch das Auto nutzen. Geht nicht anders.
Ist dann am Ende doch manchmal praktischer, ne? Ja, ja. Beton oder Holz?
Holz.
Holz. Immer als Baustoff?
Nee, geht nicht immer, aber meine Affinität geht eher zum Holz.
Ja. Finde ich sehr gut. Und dann die letzte Frage, Lisas Frage. Was würden Sie machen, wenn Sie für jeden Job das gleiche Geld bekommen würden?
Tatsächlich würde ich, glaube ich, nicht viel andere Dinge machen, als ich das jetzt tue. Ich habe nämlich in meinem oder während meines Studiums auch schon Stadtführungen angeboten. Ich bin ja in Potsdam aufgewachsen und ich glaube, ich würde wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Stadtplanung machen, vielleicht auch Stadtführungen, so mich mit dem Stadtraum auseinandersetzen. Das finde ich ganz spannend.
Das klingt sehr gut.
Ja, schön. Ich glaube, was unsere Zuhörerinnen auch besonders interessiert, ist, warum dauert eigentlich so die Stadtplanung so lange? Also bis von der Idee, bis die Idee so entstanden ist, bis zum fertigen Projekt, vergehen ja nicht nur Monate, sondern meist Jahre. Und so als Bürger stellt man sich die Frage, warum?
Ich glaube, die wichtigste Grundaussage ist erstmal, dass Stadtplanung nie abgeschlossen ist. Also es ist ja wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Wir passen uns an die Rahmenbedingungen an, die uns die Welt gibt und die Herausforderungen und die Dinge, die so auf uns einprasseln. Und Planungsprozesse dauern deswegen so lang, weil ja eine Stadt nicht nur aus einem Individuum besteht, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen Individuen, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie leben möchten und wie sie sich fortbewegen wollen. Und die Aufgabe der Stadtplanung ist ja, A, auf die Herausforderungen zu reagieren, B, aber auch dafür zu sorgen, dass die Stadt auf sich verändernde Rahmenbedingungen auch gut vorbereitet ist. Also wir können ja nicht immer nur reagieren, wenn etwas passiert, sondern wir arbeiten ja auch proaktiv. Und das ist eine große Herausforderung, weil und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man im Studium lernt und dann auch später in der Praxis. Es gibt ja nicht die eine Meinung und die eine richtige Richtung, sondern Stadtplanung und Stadtentwicklung ist immer ein Aushandlungs- und immer ein Abwägungsprozess. Und gerade in den Projekten, die wir machen in der Stadt, sei es jetzt die Ausweisung eines neuen Wohngebiets oder wo die Straßenbahn demnächst langfährt, da sind viele Akteure mit beteiligt, ihren jeweiligen Blickwinkel mit reinbringen in das Projekt. Und unsere Aufgabe ist es dann, den besten Kompromiss aus allen Ideen, Vorstellungen zu entwickeln und den dann später dem Stadtrat als Entscheidungsvorlage vorzulegen.
Okay, das finde ich ganz spannend. Können Sie uns einen kurzen Abriss geben, wer eigentlich alles beteiligt ist? Also wie so ein Vorgang so im Normalfall abläuft?
Wenn es den Normalfall geben würde, dann...
Wir stellen uns eine heile Welt vor, eine heile Ämterwelt. Wie würde es passieren?
Also was wir grundsätzlich machen bei jedem Projekt, dass wir natürlich am Anfang erstmal die Grundlagen ermitteln. Und die Grundlagen und welchen Umfang diese Grundlagen haben, das ist wirklich bei jedem Projekt unterschiedlich. Also es gibt keine Blaupause. Es gibt Projekte, da gibt es Bodenbelastungen, da muss man gegebenenfalls Altlasten untersuchen und die entsprechenden Ämter auf kommunaler Ebene und auf Landesebene, teilweise auch auf Bundesebene mit einbeziehen. Es gibt einfache Projekte, es gibt komplizierte Projekte, es gibt eigentlich keine Blaupause. Ämter, die wir immer mit einbeziehen oder fast immer mit einbeziehen, sind beispielsweise die Verkehrsplanung, die Altlasten, das Umweltamt, die Denkmalpflege. Das sind so typische Ämter, die wir mit einbeziehen. Aber natürlich auch Ordnung und Sicherheit oder Schule und Sport, wenn es um Sportstättenplanung geht, wenn es um Schulplanung geht, wenn es um Kita-Planung geht. Und natürlich auch die Wirtschaftsförderung, wenn es jetzt um die Ausweisung von Wohngebieten geht. Welche Bedarfe sind gegebenenfalls an Läden, an Nahversorgung da? Das muss man immer beim jeweiligen Projekt gucken. Aber Sie merken ja schon an dem, was ich so aufzähle, es ist ein großer Teil der Stadtverwaltung, den wir damit einbeziehen und auch Ämter über die Stadtverwaltung hinaus, also Landesebene oder teilweise auch Bundesebene.
Was für mich so ganz interessant ist, Sie haben jetzt super viele Akteure intern genannt. Sie haben gesagt, es gibt von außen Akteure und da wäre, also würde mich einfach vielleicht auch nochmal interessieren, wie sehr, also gerade auch, Sie sind jetzt Fachbereichsleiter von 64, wie sehr muss man da als Fachbereichsleiter auch selber koordinieren können, weil das klingt so, als ob sehr, sehr viele Termine anstehen und da reden wir jetzt prinzipiell immer mal nur von einem Projekt. Also alles, was Sie aufgezählt haben, ist ja pro Projekt, ist ja nicht, dass wir das in einem Projekt einmal im Jahr haben, sondern das ist ja wirklich bei allem, was wir tun. Und die Koordination da, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, das wirklich alles vernünftig, zeitlich unter einen Hut zu kriegen?
Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Was mir zugutekommt, ich habe ein super Team und super Kolleginnen und Kollegen in den Fachdiensten und Teams des Fachbereichs 64. Wir sind ja insgesamt auch 145 Kolleginnen und Kollegen, so roundabout. Also es ist schon eine ziemlich große Anzahl. Und wir schichten das tatsächlich ab. Also es gibt Projekte, die laufen auch beim Fachbereichsleiter zusammen, die ja wirklich auch von Bedeutung für die Gesamtstadt sind und wo ich auch eine Fachassistenz habe, die auch drauf guckt, dass die Deadlines eingehalten werden, dass die entsprechenden Gesprächspartner eingebunden werden, dass auch geguckt wird, dass niemand vergessen wird. Und dann schichten wir so nach und nach ab, was dann auch in den Fachdiensten läuft, was in den Teams läuft. Das funktioniert gar nicht anders, weil nicht alle Projekte beim Fachbereichsleiter laufen können und das auch nicht notwendig ist. Wie gesagt, ich habe gute Kolleginnen und Kollegen, die das auch managen. Und es gibt natürlich auch Projekte, da wird der Beigeordnete mit einbezogen oder die Oberbürgermeisterin, weil die dann einfach noch eine größere Bedeutung haben.
Sie haben die verschiedenen Akteure gerade so im kommunalen Bereich beschrieben. Meine Frage ist, wer entscheidet denn eigentlich, was die Stadt Magdeburg braucht oder halt überhaupt die Bürger der Stadt Magdeburg brauchen in der Stadtplanung, in der Entwicklung?
Also die Entscheidung schlussendlich trifft der Stadtrat. Ja, wir als Verwaltung machen ja Vorlagen, Drucksachen und Informationen, geben auch Empfehlungen, mit welchen Themen man sich auseinandersetzen sollte, kriegen auch Aufträge vom Stadtrat logischerweise, Themen und Projekte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Aber die Entscheidung schlussendlich trifft der Stadtrat. Das ist ja auch die klare Aufgabentrennung zwischen Verwaltung und Politik, dass wir die Vorlagen entsprechend vorbereiten und der Stadtrat dann entscheidet und ja teilweise auch abweicht von den Empfehlungen, die wir als Verwaltung geben.
Aber Sie setzen das denn trotzdem um, was der Stadtrat sagt?
Das ist unsere Aufgabe.
Okay. Genau.
Da wäre für mich jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Frage, wir haben ja immer, das hatten wir am Anfang schon mal ganz kurz besprochen, wir haben ja immer den Punkt, dass es lange dauert, dass es langwierig ist. Ich kann mir vorstellen, wenn es durch ein Gremium gehen muss, wo sehr viele Leute auch mitsprechen dürfen, dass es einfach nochmal ein bisschen länger dauert. Ist das einer der Gründe, dass es einfach noch mehr Zeit in Anspruch nimmt? Weil wir haben jetzt gehört, es sind viele Akteure, viele müssen angehört werden, es ist sehr viel Arbeit. Und dann kommen wir noch dazu, dass wir viele Beteiligte haben, die Gremien, die beteiligt werden müssen. Also ist das auch ein großer Zeitfaktor?
Definitiv. Also es gibt ja gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsprozesse, die auch richtig sind. In den letzten Jahren gab es auch Novellen, wo bestimmte Beteiligungsprozesse weggenommen wurden, also ausgenommen wurden aus den normierten Prozessen, wo wir aber auch teilweise feststellen, dass das auch wieder zu Missverständnissen führt, weil dann bestimmte Gruppen gegebenenfalls nicht an dem Punkt beteiligt werden, wo sie beteiligt werden hätten müssen. Das ist immer so ein Für und Wider. Prozesse dauern natürlich auch so lange. Ich mach's mal an einem Beispiel. Der Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt, der wird jetzt neu aufgestellt aktuell. Und in der Regel dauert so ein Prozess 4 bis 5 Jahre, wenn wir schnell sind, weil es tatsächlich um die Flächennutzung für die gesamte Stadt geht. Wenn man jetzt die Legislaturperiode des Stadtrats da drüber legt, dann ist das erstmal deckungsgleich, aber sobald sich das natürlich überschneidet mit einem neuen Stadtrat und einem neuen gewählten Gremium, was sich gegebenenfalls anders zusammensetzt, andere Prioritäten setzt, auch berechtigterweise im Übrigen, kann das natürlich sein, dass der Prozess sich nochmal in die Länge zieht, weil es dann gegebenenfalls Änderungswünsche gibt, eine andere Zielrichtung für den Flächennutzungsplan und das natürlich dann auch wieder mit den entsprechenden Akteuren abgestimmt werden muss. Vielleicht auch neue Stadträte hinzukommen, denen man dann auch nochmal erklären muss, was ist dieses Instrument des Flächennutzungsplans. Also es gibt viele Stellschrauben, an denen es einfach länger dauern kann. Das wissen wir aber auch in der Verwaltung. Also das ist für uns normal, aber es ist vielleicht nicht für jeden Außenstehenden sofort ersichtlich, warum es dann doch mal 2 Jahre länger dauert.
Vielleicht können Sie uns auch noch mal erklären, was ein Flächennutzungsplan eigentlich ist. Weil ich glaube, nicht alle wissen, was da so drin steht. Genau.
Ja, Ja, der Flächennutzungsplan für die Landeshauptstadt Magdeburg regelt im Prinzip, welche Flächen für welche Art von Nutzung zur Verfügung stehen. Also wo, also es ist ein Planwerk, der in die Zukunft gerichtet ist, stellt nicht den Status quo dar, sondern tatsächlich, wie die Stadt sich entwickeln soll, so in den nächsten 10 bis 15 Jahren in der Regel. Und es wird für das gesamte Stadtgebiet festgelegt, wo sind Freiflächen, wo sind landwirtschaftliche Flächen, wo sind Gewerbeflächen, wo sollen Arbeitsplätze entstehen, wo soll neuer Wohnraum entstehen, wo sind Kerngebiete, wo sind die Hauptentwicklungsachsen, also Straßenverkehr in der Regel und dann auch noch so Sonderflächen wie Universität, Schulen und solche Sachen. Das regelt der Flächennutzungsplan. Da sind wir nicht ganz frei. Wir machen natürlich Analysen, welche Bedarfe haben wir für die Zukunft, also wie wird sich die Bevölkerung der Stadt entwickeln, welchen Bedarf gibt es an zusätzlichen Flächen fürs Gewerbe. Diese Bedarfe müssen wir aber tatsächlich nachweisen per Gutachten. Und wenn der Stadtrat diesen Flächennutzungsplan dann bestätigt hat, dann geht der Flächennutzungsplan nochmal zum Landesverwaltungsamt, wird da geprüft und wird dann nochmal genehmigt. Das heißt, da gibt es auch noch eine zweite Instanz, die nach dem Beschluss des Stadtrates das Planwerk nochmal prüft. Und deswegen dauert das auch so lange.
Das ist, ja, da sind wir, also ich finde, wir kommen immer wieder zu dem Thema, dass das irgendwas lange dauert. Aber ich finde, und das ist, ich habe ja die große Ehre, dass ich als dualer Student so ein bisschen überall ein bisschen reinschnuppern kann. Er hat ja auch die Möglichkeit, in 64 reinzuschnuppern. Ich finde, das ist immer als Bürger, man denkt immer so, ja, das liegt da dran, weil die Leute, die arbeiten nicht, die brauchen so lange, die machen so oft Pause, das ist immer so ein Mythos, der erzählt wird. Aber man lernt auch mal kennen, was alles dahinter steht, wenn man ein Bauprojekt, und da reden wir ja nur von einem Bauprojekt, was das alles für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Und wir kommen immer irgendwie wieder darauf hin, dass es lange dauert. Und das gar nicht mit Absicht, sondern eben, weil wir ja auch versuchen, wirklich alle mit einzubinden, alles zu bedenken, alles richtig zu machen. Und gerade bei dem Thema Einbindung, finde ich, ist auch so für mich eine große Frage, wenn ich jetzt, ich als Magdeburger, welche Möglichkeit habe ich denn überhaupt, mich da einzubringen? Wir haben jetzt schon gehört, man muss mit jedem reden. Aber ich als einfacher Bürger, der jetzt nicht in irgendeinem Amt arbeitet, nicht irgendwie von einer Firma beteiligt ist, wie habe ich die Möglichkeit, mich einzubringen und mitzusprechen?
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich versuche die mal nach und nach aufzuzählen. Was wir ganz oft machen, insbesondere zu Bebauungsplänen, sind, dass wir in die GWAs gehen und die Projekte da vorstellen.
Was heißen GWAs?
Gemeinwesenarbeitsgruppen. Also in den einzelnen Stadtteilen, wo die Bürgerinnen und Bürger ja auch hingehen können. Das ist ja, die Termine sind ja auch öffentlich, da stellen wir ganz viele Bauprojekte vor. Das kündigen wir in der Regel auch in der Zeitung an und auch über den Internetauftritt der Stadt und teilweise auch übers Radio und andere Medien. Dann führen wir zu den unterschiedlichsten Themen auch Workshops durch. Wir führen auch Passantenbefragungen durch, beziehungsweise vergeben diese Passantenbefragungen. Wir machen auch ganz oft Beteiligungsprozesse über das Beteiligungsportal des Landes. Da arbeiten wir auch ganz viel mit dem Amt 12 zusammen zu unterschiedlichen Themen, die uns dann auch unterstützen. Wie kann man die Fragen gestalten? Wie lassen sie sich auch gut auswerten? Das machen wir ganz viel. Wir machen auch Videos teilweise, auch Simulationen. Beim Premozazenserberg beispielsweise gab es, ich glaube, 2 oder 3 Öffentlichkeitsbeteiligungs-Workshops, wo wir dann auch 3D-Visualisierungen gezeigt haben. Also wir versuchen auch, das Thema Planung ist ja recht abstrakt. Ja, wir sind eigentlich alles Personen, die 3D-visualisiert sind. Also das kann man sich in 3D besser vorstellen. Planung in der Regel ja 2D. Also wir versuchen auch, Dinge zu visualisieren. Das sind so die Möglichkeiten, wo man sich beteiligen kann. Man kann aber auch, wenn wir B-Pläne auslegen, ganz normal einen Brief schreiben an uns und per Post beteiligen. Wir haben Offenlagen bei uns im Baudezernat, wo man sich die Pläne auch angucken kann. Wir haben Bürgersprechstunden. Wir kriegen E-Mails tatsächlich auch über die Wohnungsunternehmen. Also eigentlich decken wir alles ab, was es so gibt. Es muss im Zweifelsfall dann einfach nur genutzt werden. Und ich sage immer bei jeder Bürgerveranstaltung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen, ist das Wertvollste an der Planung, weil die Bürgerinnen und Bürger, die mit den Projekten befasst sind oder die kennen ihre Umgebung, die wissen, wo es hakt. Ja, die sehen vielleicht auch Dinge, die wir als Planende nicht sehen, weil wir auch nicht diesen Blick haben, ja, teilweise. Dadurch kann die Planung nur besser werden. Also wir freuen uns wirklich über jeden Hinweis, den wir kriegen, und versuchen, den dann auch im Rahmen des Möglichen entsprechend einzuarbeiten.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, der Bürger oder die in der Bürgerversammlung war so eine tolle Beteiligung, das hat das nochmal, also als Beispiel nochmal so einen Mehrwert gebracht?
Es gibt ganz viele Beispiele. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, da war ich allerdings noch nicht in der Stadtverwaltung, ist die Aufstellung des Rahmenplans Innenstadt. Wir haben ja einen Rahmenplan gemacht für die Innenstadt, welche Räume sich wie gegebenenfalls nachverdichten lassen, auch nutzen lassen für andere Nutzung. Beispielsweise der Bereich hinter dem Galeria Kaufhof, dieser Parkplatz, der da ist, wo sich über 2000 Bürgerinnen und Bürger eingebracht haben mit Hinweisen. Wir hatten auch verschiedene Werkstätten, die da alle eingeflossen sind. Und in der nächsten Stufe haben wir jetzt ja auch eine 3D-Visualisierung gemacht mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Da waren wieder, also wir haben unterschiedliche Zielgruppen gehabt, die wir eingeladen haben. In diese 3D-Visualisierung konnte man ja auch begehen, quasi diese Visualisierung. Und da gab es wieder ganz viele Hinweise. Wir haben ja gefragt, soll das lieber zweistöckig sein, soll es lieber fünfstöckig sein, soll es lieber dichter bebaut sein, sollen die Plätze offener gestaltet sein. Und das sind ja Hinweise, die wir dann aufnehmen, wie die Leute den Raum wahrnehmen und die natürlich auch in unsere Empfehlungen für den Stadtrat einfließen, weil schlussendlich haben wir unseren Fachblick, aber die Personen sollen ja diese Räume auch leben und erleben und im Zweifelsfall auch gerne hingehen.
Ich finde das ganz toll, dass man sich so beteiligen kann.
Ich finde das auch wahnsinnig wichtig, gerade weil unsere Bürgerinnen und Bürger sind die, die in der Stadt leben. Ich meine, wir auch. Ne? Wir haben auch den großen Vorteil, hier zu leben, aber die Bürgerinnen und Bürger betrifft das jeden Tag. Sie sind immer damit konfrontiert und bin absolut bei dir. Ich finde das super schön, wenn die Möglichkeit besteht, sich einzubringen und dass man, wie man auch hört, Herr Gericke immer ein offenes Ohr dafür hat, beziehungsweise der komplette Fachbereich der Stadtplanung, Stadtentwicklung. Und genau.
Sehr schön. Aber dann können wir gleich zum nächsten Thema kommen, und zwar die Zukunft. Wie soll denn die Zukunft Magdeburg aussehen und woran wird denn heute schon gearbeitet, beziehungsweise vielleicht sogar schon gebaut?
Ich überlege gerade, wo ich anfange. So viele
Wir
Themen.
Haben Zeit.
Es gibt ja so viele Themen. Also ich habe den Flächennutzungsplan schon angesprochen. Der Flächennutzungsplan ist so für uns das grundlegendste Planwerk, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken, weil es natürlich für die Gesamtstadt so eine grobe Zielrichtung vorgibt, wo die Stadt sich hinentwickeln soll. Daran arbeiten wir jetzt gute anderthalb Jahre. Da haben wir die verschiedensten Herausforderungen. Wir haben die Herausforderung, dass wir natürlich zusätzliche Gewerbeflächen bereitstellen wollen. Diese Gewerbeflächen aber natürlich nicht zu Konflikten führen sollen, was die Lärmemissionen angeht mit Wohnnutzung in der Umgebung. Wir haben die Frage der Nachverdichtung in der Innenstadt und auf Brachflächen, wo natürlich auch Konflikte im Raum stehen mit gegebenenfalls neuem Verkehrsaufkommen, was dann entsteht, wenn diese Brachflächen bebaut werden. Und die Straßenräume sind nun mal so, wie sie sind. Wir können die Straßen nicht einfach breiter machen. Ja, wir haben unterschiedlichste Mobilitätsansprüche in der Stadt. Und das sind viele Herausforderungen für den Flächennutzungsplan. Wir gucken da natürlich auch, wo kann zusätzlicher Wohnraum entstehen, wo können gegebenenfalls auch Nutzungen miteinander kombiniert werden. Das sind alles Themen für den Flächennutzungsplan. Zum Thema Verkehr haben wir jetzt die letzten 2 Jahre eine neue Radverkehrskonzeption aufgestellt. Die wird jetzt wahrscheinlich nach der Sommerpause in den Stadtrat kommen. Haben wir Vorschläge gemacht, welche Straßen gegebenenfalls sich als Fahrradstraßen zukünftig eignen würden, um auch Konflikte zu entschärfen zwischen MIV, Fahrradfahrern, zu Fuß gehenden Personen und dem ÖPNV. Das kommt ja auch immer mal wieder vor. Dann haben wir das ganz große Thema, was natürlich über allem schwebt, Klimaanpassung und Klimaschutz. Wie können wir unsere Stadt widerstandsfähiger machen, auch gegen Extremwetterereignisse? Wir haben ja tatsächlich im Sommer jetzt in den letzten Jahren vermehrt den Fall, es regnet viele, viele Wochen lang nicht. Ja. Die Bäume trocknen aus, das Rasengleis trocknet aus und sieht dann auch nicht mehr schön aus. Wie können wir dafür sorgen, dass Baumstrukturen so sind, dass sie nachhaltiger sind, dass sie auch mit langen Trockenphasen auskommen? Da freue ich mich, dass wir jetzt tatsächlich am 9. Mai den Nikolaiplatz eröffnen, weil wir da das Magdeburger Baumquartier das erste Mal ausprobiert haben. Das ist eine bestimmte Gestaltung der Sedimentschichten im Boden und eine bestimmte Modellierung des Bodens, die dafür sorgt, dass das Regenwasser länger gespeichert wird und auch den Bäumen länger zur Verfügung steht. Wir gucken, wo wir entsiegeln können, also quasi versiegelte Flächen auch so gestalten können, dass das Regenwasser vor Ort versickern kann, um auch den Bäumen zugute zu kommen. Wir gucken bei den Platzgestaltungen, dass Trinkwasserspender vor Ort sind, also dass auch vulnerable Gruppen, Menschen mit geschwächten Immunsystemen, ältere Personen, auch den Zugang zu Trinkwasser haben in heißen Perioden. Und wir gucken natürlich auch, wie wir mit Hochwasserereignissen oder Starkregenereignissen umgehen, damit Plätze nicht überflutet werden, das Wasser nicht in die privaten Häuser läuft und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Themen, mit denen wir aktuell arbeiten. In Zusammenarbeit mit der Klimastabstelle haben wir auch mitgewirkt an der Wärmeplanung der Landeshauptstadt. Also wie können wir zukünftig klimaneutraler heizen? Ziel der Wärmeplanung ist ja dann auch in absehbarer Zukunft gegebenenfalls ganz auf fossile Brennstoffe verzichten zu können. Muss auch koordiniert werden mit verschiedenen Prozessen in der Stadtplanung. Sie sehen also, an Themen mangelt es nicht.
Ich hätte gleich eine Frage, und zwar, Sie hatten ja das Thema angesprochen, Ausbau von dem Parkplatz von Galeria Kaufhof. Mhm. Und ich komme ja vom Dorf, und für viele Personen, die quasi mit dem Auto in die Innenstadt fahren, sind so Parkflächen ein großes Thema. Und jetzt ist für mich immer so ein Punkt gewesen, der Parkplatz bei Galeria Kaufhof war einer der großen Parkflächen. Wenn wir den umgestalten, haben bestimmt einige Bürgerinnen und Bürger die Angst so, was ist mit Parkflächen in Zukunft? Und da wäre für mich vielleicht auch gleich anschließend an diese Frage, wie sieht es damals aus? Es gibt ja in vielen Städten so Park-and-Ride-Konzepte, die existieren hier in Magdeburg, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, noch gar nicht so wirklich. Gerade wenn man so aus dem Norden kommt, da existiert das noch nicht so richtig. Gibt es dafür irgendwelche Pläne? Ist da was angedacht, dass sich die Stadt in die Richtung entwickelt?
Also erstmal wird es auch bei der Umgestaltung des Parkplatzes hinter dem Galeria Kaufhof ist ein Parkhaus mit eingeplant. Also okay. Die Personen, die dann in diesem Quartier leben sollen zukünftig, müssen ja irgendwo ihr eigenes Fahrzeug abstellen. Von daher werden die nicht gänzlich verschwinden. Es gibt ja auch einen Bedarf im Zweifelsfall. Was das Park-and-Ride-Konzept angeht, es gibt ja an bestimmten Punkten in der Stadt auch Parkplätze in der Nähe von Bahnhöfen und auch von den Straßenbahn-Endstellen. Gucken wir gerade, wie wir das attraktiver machen können. Wir werden auch am Bahnhof Südost sind wir gerade in der NASA mit der Abstimmung, dass da auch ein neuer, attraktiver Zugang geschaffen wird, um den Personen Optionen zu geben. Und das vielleicht zum Thema Parken und mit dem Auto in die Stadt kommen. Ob Personen lieber die Option Fahrrad nutzen oder lieber die Option ÖPNV nutzen oder die Option zu Fuß zu gehen, hängt ja viel damit zusammen, wie attraktiv diese Optionen sind. Und wir versuchen natürlich darauf hinzuwirken, dass der ÖPNV attraktiver wird und man mit dem ÖPNV gerne in die Stadt fährt. Da läuft gerade die zweite Nord-Süd-Verbindung, die auch den ÖPNV stabiler machen soll und auch Ausweichrouten schaffen soll. Es läuft die Umbaumaßnahme am alten Markt, wo die Haltestelle ja auch attraktiver werden soll und barrierefrei insbesondere auch. Und wir hatten ja vor kurzem im Stadtrat auch eine Projektstudie für den Bereich Südost, also alles, was nach Schönebeck runtergeht, die Straße Alt-Fermersleben, Alt-Salbke und Schönebecker Straße, wo wir gucken, wie der Straßenraum so gestaltet werden kann, dass der ÖPNV auch schneller wird. Das sind alles so Einzelbausteine, wo wir versuchen, die Attraktivität für andere Optionen zu erhöhen. Ob die Personen und die individuellen Bürger das dann nutzen wollen, natürlich immer bei ihnen. Aber das sind auch Ziele, die wir im Verkehrsentwicklungsplan haben. Der Verkehrsentwicklungsplan ist vom Stadtrat beschlossen. Heißt, das sind Ziele, an denen wir unsere Arbeit orientieren. Die Radverkehrskonzeption hat auch einen Vorläufer, der wurde auch vom Stadtrat beschlossen. Daran orientieren wir unsere Arbeit. Und wir stellen jetzt auch das erste Mal in der Landeshauptstadt ein Fußverkehrskonzept auf, weil wir tatsächlich auch schauen wollen, welche Problemlagen und Herausforderungen gibt es für Personen, die zu Fuß gehen. Und der Fußverkehrsanteil ist tatsächlich in den letzten Jahren, wir machen ja regelmäßige Erhebungen, mit welcher Form der Mobilität die Menschen sich bewegen, auch signifikant gestiegen. Wir sind jetzt bei über 20%, die zu Fuß gehen in der Landeshauptstadt. Und deswegen müssen wir natürlich gucken, dass Barrieren abgebaut werden.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an.
Finde ich auch. Ich würde, ich habe zwei provokante Fragen im Kopf. Und eine würde ich einfach mit einem Wort anfangen. Bin ich mal gespannt. Jetzt treffe ich Sie ein bisschen im Kalten. Ich sage einfach nur das Wort und ich glaube, dann lachen Sie schon. Brücken.
Hm?
ist, glaube ich, ein Thema, was alle unsere Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt betrifft. Die Brücken, wir haben es jetzt in den letzten Monaten, Jahren erlebt. Wie sieht es damit aus? Wie ist die Zukunft?
Es wären grüne Brücken, stimmt's?
Da würde ich mich nur freuen, tatsächlich.
Ja. Finde ich. Brücken werden wir immer brauchen. Wir sind ja eine Stadt, die am Fluss liegt. Das ist einfach schon topografisch gegeben, ja, dass wir die Brücken brauchen. Und ich glaube, was gut ist, dass auch in den letzten Jahren schon viel investiert wurde, also insbesondere in den Strombrückenzug und in die Erneuerung der Brücken dort, weil das auch einfach gebraucht wird. Man merkt das ja, das sind die Friedensbrücke und die Strombrücke, beziehungsweise der Nordbrückenzug, sind ja die einzigen beiden Verbindungen zwischen Ostelbien und der Innenstadt. Das wird gebraucht. Wir hatten jetzt eine Sondersituation auf dem Magdeburger Ring. Da haben die Kolleginnen und Kollegen auch super Arbeit geleistet, meiner Meinung nach, das jetzt auch so schnell wieder in Ordnung zu bringen. Und da laufen ja jetzt auch die entsprechenden Verfahren, diese Brücken auch nach und nach zu erneuern. Von daher wird das Thema Brücken uns sicherlich auch noch die nächsten Jahre beschäftigen. Aber es ist einfach notwendig, ja, weil wir müssen die Wege ja zurücklegen. Egal, ob man das zu Fuß macht, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad und das einfach auf unterschiedlichen Ebenen.
Also hoffen wir, dass die Brücken in Zukunft halten und alle die wir bis jetzt gebaut haben, auch noch die nächsten 100 Jahre genauso stehen bleiben können.
Ja.
Genau.
Wie sieht denn Ihre Zukunft der Stadt aus? Das würde mich sehr interessieren. Also sehen Sie die Stadt eher als grüner, als verkehrsarmer, also weniger Autos, mehr andere Mobilität. Wo würde Ihr Herzblut so hingehen?
Also ich habe ja nun schon wirklich in unterschiedlichsten Städten auf dem Globus gelebt. Und was ich finde, ist, dass Magdeburg schon eine sehr, sehr grüne Stadt ist. Also wir haben ja tatsächlich den Vorzug, dass wir einen Stadtpark im Herz der Stadt haben auf dem Werder, ja, was viele andere Städte nicht haben. Und mein persönliches Ziel sollte es sein, diese grüne Lunge auch zu erhalten und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass wir da, wo es möglich ist, auch mehr Grün in die Stadt hineinbringen. Ja, weil es einfach zur Abkühlung beiträgt und weil es viele Vorteile hat. Das muss man immer abwägen, auch mit Rettungswegen, mit Brandschutz und anderen Themen. Also es wird einfach nicht an jeder Stelle gehen. Manchmal sind es auch wirtschaftliche Fragen. Aber in vielen Förderprogrammen, die wir ja zwangsläufig in Anspruch nehmen wollen und auch müssen, ist der Klimaschutz einfach das A und O. Und daher müssen wir das berücksichtigen, wenn wir diese Förderprogramme auch entsprechend in Anspruch nehmen wollen. Und ich würde mir wünschen, dass Magdeburg mindestens genauso grün bleibt, wenn nicht sogar noch grüner wird. Ja. Das vielleicht als ein Ziel der Stadtplanung. Was ich mir weiterhin wünsche, ist, dass jeder, der nach Magdeburg kommen möchte und hier wohnen und arbeiten möchte, dass er für sich eine Option findet, seine Lebensrealität auch zu verwirklichen. Deswegen versuchen wir, unterschiedlichste Wohnformen anzubieten, Einraumwohnungen, größere Wohnungen, auch generationsübergreifendes Wohnen. Da freue ich mich auch, dass wir in so engen Austausch sind mit den Wohnungsunternehmen. Wir haben einmal im Quartal auch eine Lenkungsgruppe mit den Wohnungsunternehmen. Da funktioniert der Austausch wirklich super. Die Wohnungsunternehmen und die Genossenschaften in Magdeburg sind sehr engagiert, auch unterschiedlichste Wohnformen anzubieten. Und tatsächlich haben wir ja auch Projekte, die überregional Anklang finden. Das Luisenkarree in der Nähe vom Hauptbahnhof, ja, was mit den Pfeiffersen Stiftungen zusammen von der MWG entwickelt wurde. Da gibt es tatsächlich Anfragen, auch aus dem In- und Ausland, ob man sich das angucken kann, ob man auch mal mit den Kollegen in Kontakt treten kann, weil die gerne wissen wollen, wie das funktioniert hat, wie die Absprachen waren. Oder auch das Domviertel, was ja entlang des breiten Wegs entwickelt wurde mit den Wohnungsunternehmen zusammen und mit den Genossenschaften, zeigt ja auch, dass Stadtplanung, wenn die Akteure wirklich in Hand arbeiten, auch gut funktionieren kann. Also da gibt es viele gute Beispiele, dass wir das auch realisieren können. Und es trägt ja auch dazu bei, dass wir dieses genossenschaftliche Engagement haben und auch der Wohnungsunternehmen, dass wir vor allen Dingen auch Wohnraum haben, der für alle Bevölkerungsschichten bezahlbar ist in ihrem jeweiligen Budget. Ja. Und das ist genauso wichtig, weil wir auch in der Planung immer versuchen, darauf zu achten, dass wir keine, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, gated communities kriegen, wo nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht wohnt. Ja. Und wir werden auch in Zukunft nicht nur Geschosswohnungsbau haben, also in mehreren Etagen wohnen, sondern sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Einfamilienhausgrundstücke ausweisen, weil es einfach Leute gibt, die das gerne nutzen wollen. Wir müssen immer gucken, dass sich das so ein bisschen die Waage hält, Bedarf und Ausweisung. Aber das ist ja der Aushandlungsprozess, den ich auch ganz am Anfang schon mal beschrieben habe. Es gibt Wünsche und es gibt Zielrichtungen und wir versuchen, die umzusetzen im Rahmen des Möglichen.
Das heißt, wenn ich privat bauen möchte, würde ich auch zu Ihnen kommen? Den Bauantrag bei Ihnen stellen?
Nee, den Bauantrag stellen Sie nicht bei uns, den Bauantrag stellen Sie bei den Kollegen im Fachbereich 67, also wo die untere Bauaufsichtsbehörde ist.
Ah, okay.
Das wäre jetzt vielleicht auch noch meine Frage, so mal ganz direkt. Ich bin jetzt Magdeburger und ich sage, ich will jetzt bauen. Und jetzt sehe ich eine grüne Fläche und sage, da baue ich jetzt hin. Kann ich das machen?
Kommt auf die Fläche drauf an. Ja, also was ja viele machen, ist, dass sie dann im Zweifelsfall entweder bei uns anfragen, also im Fachbereich 64, können sie da eine Auskunft geben zu dem Planungsrecht, was es da gibt, beziehungsweise die meisten Bürgerinnen und Bürger fragen nach dem Baurecht, weil sie nicht wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bauordnungsrecht und Bauplanungsrecht. Gar nicht negativ gemeint, wüsste ich vermutlich auch nicht, wenn ich das nicht studiert hätte.
Aber holen Sie uns doch kurz ab, was ist der Unterschied?
Es gibt einmal Bauordnungsrecht, das ist Landesrecht und dient vor allen Dingen der Gefahrenabwehr. Also das ist Hochbau, Brandschutzklassen, Fluchtwege und Regelungen dazu, wie quasi ein Gebäude, mit welchen Baustoffen das gebaut wird und in welcher Form. Und es gibt Bauplanungsrecht, das ist Bundesrecht, das richtet sich nach dem Baugesetzbuch und regelt im Prinzip, mit welchen Nutzungen der auf den Boden gerichtet und regelt, welche Nutzungen quasi auf dem Boden zulässig sind. Und das ist auch das, was wir mit unseren Bebauungsplänen auf kommunaler Ebene dann umsetzen.
Das heißt, wenn Sie sagen, hier in diesem Gebiet darf ich ein Haus bauen oder ich darf nur ein Gewerbe bauen, dann ist das genau bei Ihnen beschrieben und dann würde ich bei Ihnen nachfragen, was ich da hinbauen dürfte.
Genau, also okay. wir würden quasi eine Auskunft geben, ob es einen Bebauungsplan gibt für dieses Gebiet. wäre eine Möglichkeit. Und was dieser Bebauungsplan regelt, also ob das Grundstück für Gewerbe, für Wohnen, für eine Mischung aus Gewerbe und Wohnen oder für andere Zwecke ausgewiesen ist, wird jetzt aber noch ein bisschen komplizierter. Wir haben ja nicht für alle Flächen in der Stadt einen Bebauungsplan, sondern es gibt auch Flächen, die sich nach dem Paragraph 34 oder Paragraph 35 Baugesetzbuch regeln. Baum 2 im Bauplanungsrecht gibt es einmal den bauplanungsrechtlichen Innenbereich und es gibt den bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Was ist der Unterschied? Der Innenbereich ist alles, was innerhalb einer bebauten Stadt ist quasi. Damit es noch trickier wird, gibt auch einen Außenbereich im Innenbereich. Also Flächen, die quasi innerhalb der Stadt auch nach Paragraph 35 beurteilt werden. Und der Innenbereich, also alles, was nach Paragraph 34 beurteilt wird, ist grundsätzlich bebaubar und auch für die Bebauung vorgesehen. Da richtet sich das dann so ein bisschen danach, was gibt's in der Umgebung, gibt's da Wohnen, gibt's da Gewerbe, gibt's beides. Ja, danach beurteilt man das. Und der Außenbereich, ganz flach gesagt, ist nicht für Bebauung vorgesehen, außer für Bebauung, die explizit auf den Außenbereich angewiesen ist. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Gartenbaubetriebe. Also so klassische Dinge, die man so im Außenbereich vermutet.
Ah, okay.
Wir nähern uns langsam dem Ende des Hauptteils, würde ich behaupten, wenn ich mal so auf die Uhrzeit gucke. Und ich hätte noch eine Frage. Ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger stellen sich die oder fragen nicht, sondern wüten eher in Anführungszeichen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe zwei fiese Fragen, jetzt würde ich die zweite stellen. Sie sind ja von der Stadtplanung und was wir oft hören ist, dass die Planung kalkuliert wird und am Ende wird es teurer. Jetzt meine Frage, liegt es an Ihnen oder woran liegt es eventuell?
Das hat unterschiedlichste Gründe. Planung wird in der Regel teurer, umso länger sie dauert. Weil ja auch die Baupreise immer höher werden. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass natürlich auch das Personal und die Kosten für Personal natürlich auch steigen. Umso länger Planung dauert, umso öfter kann sie sich auch verändern. Und auch die Veränderung der Planung kostet Geld. Umso öfter können sich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern, unter der Planung sich bewegt. Und jede Änderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen führt dann logischerweise auch wieder zu Anpassungen, die auch wieder zu zusätzlichen Kosten führen. Also es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Planung teurer wird. Und ich habe jetzt mal so 3-4 dafür genannt.
Nö, ist doch gut. Also wir machen das nicht, um die Bürger zu ärgern, sondern im Endeffekt, manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden. Und ich finde, damit gehen wir in ein sehr schönes Thema, in den Funfact des Amts, aber da würde ich an Nicole gerne übergeben.
Genau. Wir würden gerne einen Funfact aus Ihrem Bereich hören, und zwar irgendeine lustige Geschichte aus Ihrem Arbeitsleben.
Gerne anonymisiert, wenn es mit Bürgern zu tun hat.
Nee, jetzt hat tatsächlich mit mir selbst zu tun. Hatte ich gestern erst. Wir haben ja seit geraumer Zeit ein neues Zeiterfassungssystem. Und gestern habe ich versucht, mich abzumelden. Und bei uns heißt abmelden, ich buche, ich gehe jetzt. Und dann hat das System mir angezeigt, ich habe keine Berechtigung, um gehen zu buchen.
Sehr gut.
Und dann dachte ich mir so, das System weiß, dass ich Beamter bin. Und Beamte sind ja immer im Dienst. Und deswegen habe ich keine Berechtigung, gehen zu buchen.
Okay, das finde ich eine sehr schöne Anekdote.
Ja, das ist lustig.
Ich hätte aber auch gleich noch eine Frage, wenn wir dabei im Funfact sind. Und zwar, denke auch so ein bisschen an eine unserer Redakteurinnen, Anna. Anna ist Riesenfan von Städtebauspielen. Und jetzt wäre meine Frage, als Fachbereichsleiter der Stadtplanung, das spielen Sie doch bestimmt auch.
Aktuell nicht mehr, weil ich dafür gar keine Zeit habe. Aber lustigerweise war mein Lieblingsspiel, als ich klein war, SimCity.
Also schon von der Wiege auf vorgeplant, was später quasi mal passiert. Ja.
Und das Schöne ist, meine Städte sind auch nie pleite gegangen.
Das ist auf jeden Fall ein guter Fakt für die Magdeburger.
Ich wollte gerade sagen, das hören wir gerne. Ja,
ja, genau.
Das
war
sehr schön.
Ja, das ist manchmal nur ein bisschen schade, dass man im normalen Leben keinen Cheat benutzen kann.
Ja, das wäre so schön, ja. Einfach so ein Infinite-Money-Glitch, dass man, ja, ja.
Dass die Pläne schneller durchgehen.
Ja. Stimmt, bei SimCity oder auch, es gibt noch andere Spiele, City Skyline zum Beispiel, habe ich ganz viel gespielt. Das Schöne ist, wenn man sagt, man möchte was bauen, baut man es einfach und dann ist es da. Das ist auch manchmal.
Aber in den späteren Versionen gab es auch Bürgerproteste und Naturkatastrophen.
Also, das stimmt.
Wurde immer ein wahrheitsgetreuer.
Sehr schön. Ja, Herr Gierige, um aus der ganzen Folge immer ein bisschen rauszukommen, machen wir das Rezept der Woche. Das heißt, wir würden gerne von Ihnen wissen, was haben Sie uns denn heute für ein Rezept mitgebracht von einem Essen, das Sie gerne essen, das Sie vielleicht schon sehr oft gegessen haben?
Also ich liebe Sushi. Ich habe es noch nie selber gemacht, daher ist mein Lieblingsrezept Lieferando.
Okay.
Aber ich hab zu meinem Geburtstag, ich hatte ja vor kurzem einen runden Geburtstag, habe ich von meinen Kollegen einen Sushi-Kochkurs geschenkt gekriegt. Also ich werde es demnächst lernen.
Das ist sehr gut. Was mögen Sie denn beim Sushi?
Das ist frisch, das ist gesund und es schmeckt.
Okay, ich habe gedacht, Sie sagen
ich
jetzt
auch, dass du,
eine bestimmte Art, welche Rolle Sie gerne mögen.
Und ich esse alles.
Sie essen alles, sehr gut.
Alles, egal ob Maki oder Niri oder alles, okay.
Aber den Kochkurs kann ich nur empfehlen. Meine Familie war da auch und hat mich danach lecker bekocht mit Sushi.
Ja, man darf mit mir nicht zum All-You-Can-Eat gehen, weil dann wird die Sushi-Bar arm.
Nein, ist das super. Dann, genau, wir packen ja immer alle Rezepte am Ende noch in die Shownotes. Also da wird dann quasi Herrn Gierige reinschreiben, wie er sein Sushi rollt, wie er das gelernt hat. Und da sind wir alle sehr gespannt. Genau. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam. Genau. Herr Gierige, wir danken Ihnen, dass Sie hier waren, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Ich glaube, da waren sehr viele interessante Antworten dabei.
Und einen spannenden Einblick haben wir bekommen in Stadtplanung und Entwicklung.
Wahnsinnig. Ich finde immer, man denkt so, hey, wir bauen jetzt und dann machen wir das einfach. Aber es hängt halt wirklich viel dran, ja.
Ja.
Und dementsprechend, ja, Sie haben noch einmal das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte das Thema ein bisschen näher bringen. Das ist ja schon recht umfangreich. Und vielen Dank und bis demnächst vielleicht.
Jawohl,
danke schön.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.
Ein herzlicher Dank gilt unserem Redaktionsteam mit Anna, Max und Marina, dem PR-Team mit Aileen und Celine sowie Lara für die Foto- und Videoaufnahmen. Mit ihrem Einsatz, ihrer Kreativität und ihrer Unterstützung haben sie maßgeblich zum Gelingen des Projektes beigetragen. Ebenso danken wir dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt für die Förderung dieses Projektes.